Ich lese Psalm 143, ein Psalm Davids. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die schon lange tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Ich denke an die früheren Zeiten, ich sinne nach über alle deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen. Führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen und vernichte meine Feinde um deiner Güte willen und bringe alle um, die mich bedrängen, denn ich bin dein Knecht. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du Herr aller Herren, du bist ein Gott, der mich sieht, der jeden Einzelnen von uns sieht, wie wir hier jetzt vor dir stehen. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Genau dafür sind wir heute zu dir gekommen, von deiner Gnade zu hören, dich zu loben, dich zu preisen und dich zu ehren. Wir wollen aber auch dich in unser Leben aufnehmen, uns und unseren inneren Menschen neu von dir füllen lassen. Ohne dich könnten wir nichts tun und wären wir tot. Mit dir haben wir das Leben, dein Leben in uns. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Bitte nimm alles Störende von uns weg und lass uns jetzt deine Botschaft hören und verinnerlichen. Bitte lass dein Wort so in uns wirken, wie du es willst. Mach uns bereit, uns von dir verändern zu lassen. Das kannst nur du. Und du gibst auch Vollmacht für die Verkündigung deines Wortes. Rüste du Andreas Schäfer aus mit deinem Heiligen Geist, damit du zu uns sprechen kannst. Wir wollen auf dich hören. Und erbitten deinen Segen. Deinen Segen für alle Anwesenden hier im Haus, die Kinder- und Jugendgruppen, aber auch für alle, die uns über Livestream oder Medien hören oder sehen. Du bist einfach wunderbar. Wir wollen dich und deine Nähe und Trost bitten für alle Verfolgten und Trauernden, um Schutz und Beistand für alle Bedürftigen. Du hast nicht nur unser kleines Leben in der Hand, sondern die gesamte Weltgeschichte. Wir vertrauen dir und brauchen deshalb keine Angst haben, weil du über allem wachst. Danke für deine Gegenwart und Treue. Amen. Amen.
Ich bin dein Knecht. So hört er auf. Ich bin dein Knecht. Und so fängt er auch an. dein Knecht. Das ist es. Das ist der Schlüssel zu Psalm 143. Der Satz. Ich bin dein Knecht. Das kann man außerbiblisch nicht verstehen, das weiß ich auch. Außerbiblisch kommt da sofort die Gewerkschaft. Außerbiblisch kommen da unsere unterschiedlichen Sozialideen, die wir da so vor uns hertragen. Wir müssen die Bibel rein, wenn der Satz kommt. Ich bin dein Knecht. Wenn der Satz kommt, dann sehen Sie Mose. Dann sehen Sie Mose. Das war die Charakterisierung, das war die Ehrenbezeichnung für Mose. Der Knecht Gottes. Mehr geht nicht. Dann sehen Sie die Gottesknechtslieder im Propheten Jesaja. Die Texte, die auf Jesus zu deuten sind, ganz eindeutig. Er ist der Gottesknecht an sich. Und spätestens jetzt wissen Sie, das ist der Schlüssel. Dass David am Anfang und am Ende gerahmt das sagen kann. Ich bin dein Knecht. So fängt er an, so hört er auf. Das ist die Basis, das ist die Marke, das ist das Entscheidende. Auf den einen Satz kommt es an. Ich bin dein Knecht. Damit ist das Thema festgelegt für den ganzen Psalm. Damit ist eine Grundsatzüberzeugung weitergegeben, die alles andere bestimmt, wenn der Satz gilt. Und zu dem Satz, ich bin dein Knecht, gehört logischerweise der andere Satz, du bist mein Gott. Den sagt er ja auch. Du bist mein Gott. Und weil du mein Gott bist, bin ich dein Knecht. Welchen Gott hat er denn da erwischt? Dieser Knecht, von dem hier im Psalm 143 die Rede ist. Er beschreibt ihn natürlich auf eine faszinierende Art und Weise. Der Knecht, von dem hier die Rede ist, von dem ist die Rede von seiner Treue, Vers 1, seiner Gerechtigkeit, Vers 1, von den Taten seiner Hände, seiner Werke, Vers 5, von seiner Gnade, Vers 8, von der Gerechtigkeit und der Güte in Vers 11 und 12, von seinem Geist. Das alles gehört zu diesem Du bist mein Gott. Deine Treue, deine Gerechtigkeit, dein Geist, deine Gnade, deine Güte, deine Taten, deine Werke, das ist mein Gott und ich bin dein Knecht. Wer das sagt, ich bin dein Knecht, der sagt damit, ich gehöre zu Gott. Und er sagt damit nicht nur, ich gehöre zu Gott, sondern er sagt ja noch viel mehr. Er sagt nicht nur, ich gehöre zu Gott, sondern nach dem Verständnis, tatsächlich nach dem Verständnis der Bibel, sagt er, ich gehöre Gott. Also ich bin nicht nur in einem partiellen, abgestuften Beziehungsverhältnis zu ihm, sondern ich bin komplett mit allem, was mich ausmacht, in seinem Wirkungssteuerungslebensbereich. Ich gehöre zu diesem Gott, ich gehöre diesem Gott. Damit trägt er aber auch die Verantwortung. Damit hat er aber auch das Sagen. Er hat ja auch den Überblick. Er hat ja auch den Einblick. Er hat ja auch alle Mittel. Er hat ja auch allen Willen, alle Lust, alle Pflicht. Alles, alles, alles ist mit dem einen kleinen Satz gesagt. Tatsächlich, ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht. Und spätestens jetzt kommt natürlich Martin Luther ins Spiel. Denn Martin Luther hat natürlich diesen 143. Psalm besonders geliebt. Das liegt daran, dass nach der kirchlichen Tradition, steht in manchen Bibeln noch drüber, dass nach der kirchlichen Tradition der Psalm 143 der sogenannte siebte und abschließende Bußpsalm ist. Und die sieben Bußpsalmen der Bibel, die waren immer ein Auslegungspaket, auch schon damals vor einem halben Jahrtausend. Und deswegen hat Martin Luther im Jahr 1517 auch diese sieben Bußpsalmen ausgelegt. Er hat sie ausgelegt, hat aber dann ein paar Jahre später, nämlich im Jahr 1525, das Ganze noch einmal ausgelegt und hat erstaunliche Sätze über die zweite Auslegung im Hinblick auf die erste geschrieben. Er sagt, unter meinen ersten Büchlein ließ ich dazu mal auch die sieben Bußpsalmen einer Auslegung ausgehen und obwohl ich noch nichts Schädliches darin gelehrt finde, so ist doch oftmals des Textes Meinung verfehlt. Okay. Wie denn beim ersten Ausflug allen Lehrern geschieht, auch den Alten, welche wie Augustin von sich bekennen, sich im Schreiben und Lehren täglich gebessert haben. so war dieses Büchlein dazumal, da nichts Besseres auf dem Plan war, gut genug und brauchbar. Nun aber das Evangelium auf den Höhepunkt gekommen ist und hell leuchtet und ich auch seit der Zeit doch weitergekommen bin, habe ich's für gut angesehen, dasselbe wieder herauszugeben. Auslegung noch einmal. Und jetzt kommt er zu seinem letzten abschließenden Psalm. Und im letzten abschließenden Psalm, Psalm 143, sagt er das Ganze, was da steht im Psalm 143. Kannst du nur verstehen, wenn du es von Christus her verstehst. Sonst gehst du am Psalm 143 einfach glatt vorbei. Denn Christus ist Gottes Gnade, Christus ist Gottes Barmherzigkeit, Christus ist Gottes Tat, Christus ist Gottes Treue, Christus ist und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und als er es geschrieben hat, sagt er, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die meisten sagen, kannst du denn immer nur auf einer Leier nur das eine Liedlein spielen? Das heißt, siehst du überall und immer da nur den Christus? Und dann sagt dieser Mann diesen wunderbaren Satz, ich bekenne, was mich betrifft. So oft ich weniger als Christus in der Schrift gefunden habe, bin ich noch nie satt geworden. Das ist es. Aber wenn Sie den Christus in der Schrift finden, dann haben Sie den Schlüssel, auch den Schlüssel, um satt zu werden. Und der Gott, von dem hier im Psalm 143 die Rede ist, der Gott, der sich hier offenbart, dem David offenbart, dass der David sagt, das ist mein Bekenntnis, das ist mein Rahmen, das ist mein Grund, das ist mein Alles, der sagen kann, du bist mein, ich bin dein Knecht, du bist mein Gott. Der Gott, der da auftaucht, das ist Christus, Jesus Christus. Denn er ist, da hat Luther absolut recht, er ist Gottes Treue, er ist Gottes Gerechtigkeit, er ist Gottes Geist, er ist Gottes Gnade, er ist Gottes Güte. Alle die Prädikationen, die im Psalm 143 uns so gut tun, finden in Christus seine Mitte. Es ist also Christus, der im 143. Psalm vor uns steht. Und damit haben Sie heute Morgen den Glückssatz aller Jesusleute. Das ist der Glückssatz aller Jesusleute. Ich bin dein Knecht, Herr Jesus Christus. Das ist Ihr Satz. Denn wenn Sie den Satz sagen können, wenn Sie den Satz hören und wenn Sie den Satz entfaltet sehen in 143. Psalm, dann gilt er zuallererst, ich gehöre Christus. Dann gilt zum Zweiten, meine Not gehört Christus. Und dann gilt zum Dritten, mein Weg gehört Christus. Denn jedes Mal gilt, ich bin ja dein Knecht. Ich bin dein Knecht, ich gehöre Christus. Ich bin dein Knecht, meine Not gehört Christus. Ich bin dein Knecht, mein Weg gehört Christus. Ich gehöre Christus. Noch einmal Luther, lasse ich ihn ruhen. Ich bin dein Knecht, das heißt, in Gnaden lebe ich. Ich bin dein Knecht, das heißt, in Gnaden lebe ich. Dieser unglaubliche Psalm ist ja bestimmt durch eine intensive Beziehungsdarstellung. Eigentlich ist es eigenartig, wenn man ihn liest. Man denkt immer, man ist ja in einem Klagelied. Der Mann hat ja große Not, der hat große Schwierigkeiten, große Probleme. Das kommt ja zum Tragen, ganz eindeutig. Und gleichzeitig hat er so eine andere Basis, einen anderen Grund. Und dann fragen wir uns, was ist denn da eigentlich abgelaufen? Und wir fragen vielleicht nochmal nach, David, wann konntest du denn sowas sagen und beten? Und dann gucken wir und denken, oh, über Psalm 143 steht leider nichts. Ach, zumindest bei den meisten Bibeln steht nichts. Bei manchen Bibeln, je nachdem, was für eine Bibelsetzung sie haben, die sich weniger an den masoretischen Text, sprich dem hebräischen Text, stärker an dem griechischen Text, also an der Septuaginta orientieren, die haben nämlich in manchen griechischen Handschriften den Hinweis, dass der Psalm 143 in die sogenannte absalomische Ära hineingehört. Da, wo der Absalom, dieser eine Sohn, dieser Spezialsohn da von David, so dermaßen aus dem Ruder gelaufen ist. Wahnsinn! Wahnsinn! Der ist so dermaßen aus dem Ruder gelaufen, dass der sich nicht mehr zügeln und halten konnte. Und tatsächlich, was für ein Irrsinn, einen Putsch gegen seinen eigenen Vater angezettelt hat. Und er hatte auch noch Erfolg damit. Tatsächlich, David musste am Ende seines Lebens, auf dem Höhepunkt seiner Macht, fliehen vor seinem eigenen Sohn. Man muss sich mal das vorstellen, was da abgegangen ist, in jeder Hinsicht abgegangen ist. Diesem Riesenreich Israel, das David tatsächlich vor seinem eigenen Sohn aus Jerusalem heraus muss mit einer Truppe von ihm zugewandten Leuten die Stadt verlässt. Und während der David da rausgeht, muss er sich sagen, bei aller wahnsinnigen Schuld, die da sein Sohn jetzt auf sich lädt, ganz unbeteiligt bin ich nicht an dem Theater. Ich bin nicht unbeteiligt. Ich stehe nicht außen vor und bin das hundertprozentige Opfer an dem ganzen Kram. Nein, bin ich nicht. Wer ein bisschen die Familienpsychologie des David-Konzerns sieht, der schüttelt manches Mal nur den Kopf. Irre, was der Mann sich da geleistet hat. Manche sagen, nein, das ist noch später. Du musst diesen Text bei 143 deuten auf die letzte besondere Begebenheit, wo David am Ende seines Lebens auf diesen Schwachsinn kommt, diese Volkszählung durchzuführen. Und man kopfschüttelnd daneben steht, hat ja auf den Himmel vorzubereiten, fängt an, das Volk zu zählen. Was für ein Blödsinn. Macht er noch eine auf Machtentfaltung kurz vorm Finale. Und Gott grätscht da so brutal rein, das Leben des David, damit mit dieser Strafe, die über Jerusalem kommt. Und während das passiert, muss er David sagen, also das hat mein Volk nicht verdient. Das hat mein Volk nicht verdient, das habe ich versemmelt. Und deswegen merken wir bei aller Klage, es steht noch in diesem Psalm noch was anderes drin. Es steht eben dieser ganz berühmte Vers 2 drin. Und dieser Vers 2, der wird auf der einen Seite heiß geliebt im Psalm 143 und von den Auslegern gehasst. Ja, weil er dieses schöne, runde Format eines glatten Klagepsalms durchbricht. Ein Klagepsalm lebt davon, ich bin ein Opfer, hilf mir, Amen, Punkt. Ja? Und jetzt haben wir hier aber an der Stelle noch was anderes drin. Wir haben so einen Gedankengang drin, dass David hier dasteht, mit aller Klage, mit aller Not dasteht. Aber dass der Mann gleichzeitig sagt, geh mit mir, nicht mein Feind, geh mit mir nicht ins Gericht. Mit diesem deinem Knecht. Denn jetzt kommt dieser Satz, den Sie aus dem Neuen Testament dann kennen. Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Wie sagt ein Ausleger, dieser Satz schiebt sich wie ein Fremdkörper in das Klagelied hinein. Nein, falsch. Falsch. Er ist vollkommen harmonisch. Er passt genau in die geistliche Spur des David, den der Apostel Paulus im Römerbrief aufnimmt. Das, was dieser Mann hier wahrnimmt, das, was dieser Mann hier als Glaubensbekenntnis von sich gibt, ist, ich in meinem ganzen Leben, auf was gründe ich mich denn? Was ist denn die Basis? Was drückt denn das aus, was ich bin? Und dann bringt er zum Ausdruck, dass ich das weiß. Ich lebe ausschließlich, mein Gott, ich lebe ausschließlich aufgrund deiner Gnade. Psalm 143, Vers 2, deswegen zum Bußpsalm geworden, ja. Psalm 43, Vers 2 ist das Wort, was wir dann im Neuen Testament, im Römerbrief, in Kapitel 3, Vers 20 wiederfinden, als das Zitat des Apostels Paulus. Kein Mensch wird durch Werke des Gesetzes gerecht. Keiner kann tatsächlich zur Erkenntnis kommen. Kein Mensch, kein einziger Mensch. Es ist kein Lebendiger gerecht. Worauf basiert unser Leben? Worauf basiert denn alles, was wir so tun und machen? Ausnahmslos darauf, dass der lebendige Gott uns seine Gnade geschenkt hat. Und das hat ganz offensichtlich der Beter, das hat ganz offensichtlich der David. Und das wissen wir nun von ihm als die Basis seines Lebens. Das ist die Basis seines Lebens. Wir kennen doch die anderen Texte von ihm. Wir kennen auch andere Bußpsalmen von ihm. Den 32., den 51., nach der ganzen Bathseba-Geschichte. Wir wissen, auf welcher Basis dieser Mann steht. Dass er sich kein kleines Heiligkeitspodest erbaut hat. Dass er weiß, ganz fest weiß, ich ruhe darauf, dass der lebendige Gott mir, dem Sünder, gnädig ist. Es ist diese Rechtfertigung des Gottlosen, die Mitte des Apostels ist aus Römer 3, die hier bei dem David sich zeigt. Ich habe mit Christus einen ganz anderen Grund. Und alle Christusgüter, die jetzt eben zu Christus gehören, gehören nun aufgrund dessen, dass ich ja in dieser Personalgemeinschaft mit diesem Christus bin, gehören alle Christusgüter mir. Was haben wir denn für Christusgüter im Psalm 143? Wir haben als Christusgüter im Psalm 143 Treue, Gerechtigkeit, Heilstaten, Gnade, Geist, Güte, Christusgüter ohne Ende. Alles Dinge, die dem Christus gehören, die den Christus als Prädikat beigehen, die alles seine Sachen sind. Und alle Dinge, die seine sind, sind meine. Es gehört alles mir. Alle diese Dinge gehören dem, der des Christus ist, der nicht nur auf den Christus hört und mal mit dem Christus ein bisschen ummacht und mal ein bisschen Weg geht, sondern der des Christus ist, der in der personalen Gemeinschaft mit Jesus Christus unterwegs ist. Der hat alle Güter des Christus, denn es ist eine Personalgemeinschaft. Was dein ist, ist mein, was mein ist, ist dein. Ich lebe. Doch noch nicht ich. Der Christus lebt ab und zu mit mir, in meiner Nähe. Nein, Christus lebt in mir. Alles, was des Christus ist, ist mein. Seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Treue, seine Wahrheit, seine Heilstaten. Alles. Ist Ihnen das klar, was David sagt? Ich habe ein Geschenk, ein unglaubliches Geschenk bekommen mit Christus. Ich habe eine Beziehung, die ich leben kann. Das war mir so nicht klar. Jetzt aber, wenn ich zu diesem Christus gehöre, dann bin ich über die Maßen reich. Und jetzt drücke ich in diesem Psalm das aus, was meine Beziehung mit Christus bestimmt. Wie heißt in Vers 8? Es heißt in Vers 8, ich hoffe jetzt auf dich, begründen, denn ich hoffe auf dich. Oder wie es da eigentlich heißt, ich vertraue jetzt dir. Dann heißt es, ich erhebe meine Seele zu dir, in Vers 8. Dann lesen wir in Vers 9, du bist meine Bedeckung, ich schütze mich unter deiner Bedeckung. Und dann eben in Vers 10, du bist mein Gott. In Christus habe ich den, dem ich vertraue, zu dem ich mich erhebe, unter dem ich mich schütze, der mein Gott ist. Ich gehöre Christus, denn von mir gilt ja, ich bin dein Knecht. Sind Sie ein bisschen neidisch? Hoffentlich. Denn das ist ein unwahrscheinlicher Schatz. Da geht es nicht darum, um ein paar christliche Werte. Oder im christlichen Raum noch ein wenig sich beheimatet fühlen oder sich engagieren in einer Kirchengemeinde oder irgend sowas. Das ist alles nicht schädlich, aber das ist doch nicht das. Das ist was ganz anderes. Das heißt, eine Lebensgemeinschaft, eine Personalgemeinschaft zu haben mit Jesus. Ah, doch noch einmal Luther. Luther sagt, es geht ja nicht darum, dass ich nur den Christus habe als den Verursacher all des Guten. So im Sinn dessen, ich kriege die Dinge von ihm, aber ihn selber habe ich nicht. Sondern es ist das Besondere, dass der Christus selbst auch dann da sei. Das heißt, ich habe das alles nur in der unmittelbaren Personengemeinschaft. Und deswegen ist der Satz so wichtig, ich bin dein Knecht. Ich gehöre nicht mir, ich gehöre dir, zu dir. Ich bin in deinem Wirkungs-, Lebensverantwortungsbereich. Ich bin dein Knecht. Das ist der Schlüsselsatz. Ich bin dein Knecht. Ich gehöre Christus. Das ist die Basis. Und dann, ja, natürlich. Und dann sagt uns David sehr, sehr deutlich, ich habe eine riesengroße Not. Und jetzt komme ich mit dieser Not. Jetzt komme ich mit dieser Not zu Christus. Das ist erst einmal in diesem Psalm eine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit. Es ist bei David undenkbar, mit einer Not außerhalb von Christus zu bleiben. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Denn das ist gerade bei uns das Problem, dass wir ganz oft mit der Not, wie auch immer sie sein mag, welche Sorte von Not es auch sein mag, dass wir mit der Not erst einmal außerhalb bleiben. Wir sind so strukturiert, dass wir sagen, Not ist erst einmal von uns irgendwie zu bewältigen. Das ist das Normale. Und dann gibt's vielleicht große Not, da können noch ein paar andere mithelfen. Dann gibt's die mega, mega, mega Not, da kann ich dann, wenn ich komplett gescheitert bin, am Ende eines langen Weges auf die Idee kommen, ob ich vielleicht mal Gott zu Rate ziehen sollte. Undenkbar bei David, undenkbar. sondern für ihn selbstverständlich, wenn es um Not geht. Klar, klein, groß, selbstverschuldet, fremdverschuldet, egal welche Dimension. Not, das ist sein Thema. Das ist das Thema meines Gottes. Denn ich gehöre ja nicht mir selbst, ich bin ja dein Knecht. Und wenn ich dein Knecht bin, dann bin ich mit allem, was mich ausmacht, immer und unmittelbar in deinem Verantwortungsbereich. Das heißt, meine Not gehört nicht nur zu Christus im Sinn von, das ist doch jetzt auch von dir zu bearbeiten, sondern es ist noch viel stärker, merken Sie, es ist noch viel stärker, meine Not gehört Christus. Meine Not ist seine Not. Das ist seine Not. Ich teile sie ihm nur mit. Ich bin ja schließlich sein Knecht. Ich bin in seinem Raum und sage, jemand, der zu dir gehört, nämlich ich, hat diese Not dein Thema. Du bist dafür verantwortlich. Und deswegen tut er jetzt im Psalm 143 in einer ganz wunderbaren Selbstverständlichkeit seine Not kund. Er muss sich gar nicht entschuldigen. Er muss gar nicht sagen, oh sorry, dass ich allein durchgekommen bin. Jetzt habe ich doch wieder mal ein Problem. Ich brauche noch mal einen Termin. Das ist gar nicht das Thema. Sondern in einer ganz normalen Selbstverständlichkeit kommt es zu dieser berühmten Invocatio Dei, zur Anrufung Gottes. Und die Anrufung Gottes geschieht hier zweimal. In zwei Wellen kommt er vor diesen Gott. Vers 1, Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Klare Ansage ohne, oh sorry, ich habe ein Problem. Sondern eine ganz normale Sache, mit meiner Not gehöre ich zu Christus, denn meine Not ist seine Not. Nach den ersten 6 Versen scheint der lebendige Gott noch nicht gehört zu haben. Und dann sagt David, oh sorry, jetzt habe ich dich offensichtlich belastet, ich mach's dann nicht mehr wieder, sondern Vers 7 gerade nochmal. Also das Thema muss nochmal auf den Tisch, denn in Vers 7 heißt es, Herr, höre mich bald. Denn mein Geist vergeht und verbirgt dein Antlitz nicht vor mir. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Und der zweite ab Vers 7 hat eine Überlänge. Also weil die ersten 6 Verse nicht gepackt haben, kommen in Versen 7 fortfolgend noch ein Zusatz am Ende. Es kommt noch ein dickes Ende, ein Verstärker, eine Zusammenfassung, eine Dringlichkeit. Ich habe Not. Selbstverständlich, meine Not gehört zu Christus. Was ist denn die Not? Und jetzt ist wiederum dass manche so ein bisschen ärgerlich sind, dass das ganze Notfeld auch wieder so in einer guten Bildsprache beschrieben wird. Ja, das sei zugestanden, aber wir können es nicht so richtig greifen. Was ist denn das Problem? Leg doch mal die Fakten auf dem Tisch, wenn du von den Feinden sprichst. Was sind das denn für Gesellen? Was ist das denn für ein Zustand, in dem du dich da befindest? Und dann merken wir, es lässt sich bei uns in unserem Denken, unserer kleinen Denkwelt, schlecht jetzt konkretisieren. Aha, da ist dieses Problem und dieses Problem, das müssen wir jetzt lösen. Das bleibt auch im Psalm 143 relativ diffus. Ich habe Feind, ich habe Schwierigkeiten. Feind im Sinn dessen tatsächlich, dass nicht nur der David, muss man sich das vorstellen, natürlich auch militärischen Problemen ausgesetzt war. Selbstverständlich, das wissen wir. Das fing ja vorne an bei Goliath und hört hinten am Ende wieder seinem Leben auf mit den Leuten, den Truppen, die er da von Absalom und schlagen musste und danach noch. Aber es sind ja nicht nur die äußeren, tatsächlich jetzt physischen Feinde eines David. Das auch. Es sind auch manchmal die inneren Feinde. Ja, natürlich, das sind unterschiedliche Motivlagen, die er da gehabt haben wird in seiner Position als König mit allem, was dazugehört. Selbstverständlich, da hast du Feinde, selbstverständlich. Wir merken aber, das ist immer noch nicht das, was in dem Psalm uns entgegenkommt. Sondern dass grundsätzlich uns klar wird, wenn einer sagt, ich bin dein Knecht, dann wird er Not haben. Dann wird er Not haben. Verstehen wir? In dem Sinn der normalen Not, wie alle Leute sie haben. Und in dem Sinn noch, weil er eben sagt, ich bin dein Knecht. Beides geht einander über. Das müssen sie jetzt auch gar nicht auseinanderkriegen. So das Thema ist, dass die eigentliche Not der Jesus-Leute gar nicht unbedingt die Not ist. Sondern, dass sie in ihrer Not in eine Problematik hineingeraten bezüglich ihres Gottes. Das ist die Not. Wenn ich weiß, dass ich in der Not, wie auch immer sie ist, meinen Gott an Bord habe. Wo ist das Problem? Wenn ich seine Stärke, seine Kompetenz, seine Wirkungskraft, seine Ideen, sein Wille, seine Lust, sein alles, wenn ich das an Bord habe, ist das Ding gegessen. Im Kern, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass das mich in meiner Persönlichkeit immer und immer wieder angeht. Die Not ist, dass ich in meiner Glaubenswirklichkeit dass ich in meiner Beziehungswirklichkeit angegangen werde. Da nagt es an mir. Hast du mich wirklich im Blick? Siehst du den Mist, der da gerade abläuft? Weißt du wirklich, wie es mir geht? Warum hast du nichts gemacht? Bin ich deppig, dass ich auf dich hoffe? Interessiert dich das eigentlich? Kennen Sie das? Natürlich. Natürlich. Ich habe da Feinde, sagt er, ich habe Feinde. Feinde, die mich, starke Bewegung, runterziehen. Die ziehen mich runter. Die ziehen meinen Geist, sagt er, meine Seele, mein Herz, alles Terminologie für meine Personenmitte. Da ist meine Emotion drin, da ist mein Denken drin, da ist mein Wille drin. Das ganze Mixmarsch aus, das bin ich, das wird runtergezogen. So weit runtergezogen, dass ich am Boden bin. Haben wir unsere Sprache auch, ich bin völlig am Boden. Ich bin am Boden zerstört. Und hier ist auch der Boden. Und dann neben dem Boden kommt noch das dürre Land. Ich fühle mich wie ausgetrocknet, wie ausgemerkelt. Ich strecke meine Hände aus und suche irgendwo, dass mir eine Hilfe entgegenkommt. Ich fühle mich wie einer, der schon tot ist, obwohl er noch lebt. Ich steige schon runter in die Grube, kann uns David sagen. Da kann der physisch noch gut drauf sein. Aber Seele, Geist und Herz machen einen kompletten Sinkflug, weil sie einer Feindesdimension da sind. Und diese Feindesdimension nochmal, müssen gar nicht physisch sein. Die müssen gar keine realen Personen sein. Das muss noch nicht mal irgendwann ein Angang sein. Das ist das, was tatsächlich hier als Glaubenswirklichkeit dem David entgegenkommt. Und deswegen sagt der Mann zu Recht, diese Feinde, die müssen weg. Die müssen einfach ausgeschaltet werden. Deswegen hat er überhaupt keine Probleme, wie manch ein neutestamentlicher Theologe mit Psalm 143 Probleme hat, dass hier Feinde ausgeschaltet werden, die müssen einfach weg. Diese Ungeister, die gegen Gott hier agierenden Systeme einer wie auch immer geadenden jenseitigen dämonischen Welt, die müssen weg, die mir hier in meiner Glaubenswirklichkeit den Zugang zum lebendigen Gott erschweren. Das ist meine Not. Das ist meine Not. Und was ist das Besondere, das Wichtige, das Gute, dass David das hier so sagt? Dass er es als eine Normalität, dass es eine Realität jedes christlichen Lebens anzusehen ist. Sie alle kommen mit Christus in Nöte. Sie haben sowieso Nöte, und sie haben auch Nöte um Christi willen, aber sie kommen grundsätzlich in Nöte. Den Glauben, den er ihnen geschenkt hat, diesen Satz, ich bin dein Knecht, diesen schönen, wunderschönen Satz, der wird auf die Probe gestellt. Der wird auf die Probe gestellt. Und die Probe, die da drin steht, ist genau das, was ich jetzt begreife. Jetzt darf ich mit meiner Not nicht in der Distanz zum lebendigen Gott bleiben. Das darf nicht passieren. Ich darf mich nicht aufspalten im Sinn von, da ist Christus und da bin ich. Da ist er und da ist meine Not. Das geht nicht, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Das ist das Thema. Und deswegen kommt uns dieser Psalm entgegen, sagt, die Not, deine Not, die du logischerweise hast, weil du mit Christus deinen Weg gehst, diese Not hat eine Gefahr. Ja, sie hat eine Gefahr. Sie hat eine Gefahr. Sie hat die Gefahr, dass sie dich abtrennt, dass sie dich wegsortiert, dass sie dich rauskatapultiert aus dieser Wahrnehmung der unmittelbaren Christusgemeinschaft. Aber sie hat auch einen Riesensegen. Irre, sie hat einen Riesensegen. Denn gerade wenn du in Not bist, gerade wenn du das spürst, gerade wenn da eine Geisteskraft da ist, wo du sagst, jetzt haut's mich raus, hat es die Kraft, dass sie dich zu ihm führt. Gerade die Zeiten der Krise, gerade die Zeiten der Not, gerade die Zeiten der Anfechtung sind doch Zeiten, wo du sagst, Jesus, ich muss dringend zu dir. Ich habe ein Problem. Mich haut's raus. Ich habe Schwierigkeiten. Ich kann dich nicht verstehen. Bei mir wird's dunkel. Ich bin ausgetrocknet. Ich bin am Boden. Nehmen Sie die Vokabeln, wie Sie wollen. Und dann wird die Antwort nicht sein, tschüss, ich gehe dann mal wieder. Sondern ich muss zu dir, ich muss zu dir, ich muss zu dir. Ich habe Not. Dann ist zwar die Not etwas Belastendes, aber gleichzeitig, verstehen Sie mich richtig, etwas sehr Segensreiches. Weil diese Not führt Sie zum Christus. Anfechtung. Hat Luther gesagt, nicht da, keine Sorge. Anfechtung lehrt auf Gott merken. Anfechtung lehrt auf das Wort merken. Richtig. Alles easy, alles locker, alles bestens. Kein Thema. große Not, große Schwierigkeiten, große Anfechtung, Gewitterwolken über meiner Existenz. Mein Gott, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Richtig, gut, gut. Und dann sag ihm das, glaub ihm das, leb ihm das. Meine Not ist deine, mein Gott. Meine Not gehört dir. Ich lass mich in der Not, gerade jetzt in der Not, wie auch immer sie gefärbt ist, lass mich nicht von dir abspalten. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Meine Not, das ist deine Not. Mein angefochtenes Dasein ist deine Angelegenheit. Ich bin ja schließlich dein Knecht. Und merken Sie es? Ich hoffe, Sie merken es ein ganz klein wenig. Allein schon mit diesen beiden Paketen denken Sie, ach ja, ja richtig. Ich gehöre ja dem Christus. Gut daran erinnert zu werden, auf der Basis der Gnadengeschenke und all dessen, was zum Christus gehört. Und dann gehört natürlich auch meine Not nicht zu Christus, sondern sie gehört Christus. Ich lasse mich auf gar keinen Fall aufsplitten. Mache ich nicht. Und jetzt geht unser David noch einen Schritt weiter und sagt dann eben auch, und deswegen auch mein Weg. Mein Weg gehört Christus. Ich habe jetzt einen Weg zu gehen. Ich habe einen Weg zu gehen. Jeder von uns hat einen Weg zu gehen. Und der, der die Not hat, dieser David, der muss einen Weg gehen. Und jetzt ist klar, den Weg, den er geht, ist, oh wie wichtig, ist nicht mein Privatweg. Ich gehe nie mehr meinen Privatweg. Weil ich bin ja dein Knecht. Ein Knecht geht doch keinen Privatweg. Ich gehöre doch ihm. Also wenn ich nicht mehr meinen Weg gehe, dann muss er mir seinen Weg sagen. Mein Weg, ich komme zu dir mit Not und ich brauche jetzt deinen Weg. Ich gehe keinen Privatweg. Wie das alte Thema. Wie das alte Thema. Also, ich gehe mal meinen Weg und mal gucken, was passiert, ob Christus vorbeikommt. Nein! Ich gehe keinen Weg ohne Christus. Ich gehe keinen Weg ohne Christus. Ich bin nicht außerhalb des Christus. Mein Weg gehört dem Christus. Ich bin sein Knecht. Das heißt, zuallererst alle Wege, die ich gehe, die führen mich zum Christus. Selbstverständlich, die geschehen für Christus. Alle Wege, die geschehen, geschehen für Christus. Sind es Wege, die geschehen mit Lobpreis und Dank und Ehre? Wunderbar, Halleluja. Sind es Wege mit Klage, mit Not? Es geht immer um den Christus. Immer geht es um den Christus. Es geht zu seiner Ehre und es geht um die Frage des Vertrauens. Und natürlich ganz, ganz wichtig, es geht darum, dass ich jetzt unter seiner Verantwortung bin, unter seiner Aufsicht, unter seinen Möglichkeiten. Das ist doch ganz entscheidend. Ich wiederhole mich da gerne, ich bin doch kein Privatmensch. Ich bin doch nicht mehr für mein Ding selber verantwortlich. Das ist doch jetzt seine Sache. Ist doch seine Sache. Mein Gott, und deswegen kommt dieser Peter, deswegen kommt dieser David, einer Selbstverständlichkeit zu seinem Gott, denn er ist ja sein Knecht, und sagt ihm diese wunderbaren Sätze, die teilweise in ihren Bibeln fett gedruckt sind. Dein guter Geist führe mich jetzt auf ebener Bahn. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Lehre mich, tu nach deinem Wohlgefallen. Und ich wäre nett, wenn du mal vorbeikommen könntest und Zeit hättest, mir einen guten Tipp zu geben. Verstehen Sie, sondern es ist ganz anders. Es ist nicht, bitte verstehen Sie, es ist eine Normalität, denn selbstverständlich wird Gott nicht sagen, wie du willst jetzt Wegweisung von mir, sondern ich bin ja sein Knecht. Also weiß er doch, er hat mir zu sagen, was zu tun ist. Ich gehöre ja nicht mir. Und jetzt bitte komm. Komm möglichst schnell. Gib mir am Morgen deine Hilfe, der Morgen. Das wäre ein Bibellesethema für mehrere Wochen. Konkordanz, der Morgen, früh am Morgen, für alle Spätaufsteher schwierig, denn früh am Morgen ist die Heilszeit, ja. Am Morgen bricht das Heil an. Psalm 46, 3, wunderbare Stellen. Josua, früh am Morgen, warum geht ihr also früh? Ja, also früh, das ist, da bricht nach der Nacht der Tag an, bis hin zum Ostergedanken. Also früh am Morgen heißt, Herr, lass endlich die Nacht der Not vorbei sein, in den du heilvoll hineingreifst. Und dann räum die ganzen Feinde weg, entferne sie und erquicke mich mit deiner Hilfe. Ich brauche eine klare Bahnung von dir. Und was stellen wir uns denn da so vor? Das haben wir klare Vorstellungen. Natürlich. Also für Sie, mindestens eine vierspurige Autobahn, ist ja klar. Ja. Das ist ja eindeutig. Ja, da fahren Sie quasi mit Ihrem Glaubens-SUV auf diese vierspurige Autobahn hinauf und sagen, so ist mein Gott. Bam. Ja. Hat er Ihnen nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ich bahne dir einen Weg. Vielleicht musst du sogar aus deinem Auto aussteigen. Vielleicht siehst du nur den nächsten Schritt, aber ich bahne dir einen Weg. Denn selbstverständlich, mein Weg gehört Christus. Mein Weg gehört Christus. Ach, so langsam wird's klar. Das ist nicht nur einfach ein Klagepsalm. Herr, komm her, ich habe ein Problem. Das ist nicht einfach irgendeine Not mit irgendeinem schwierigen Bereich. Das ist was ganz, ganz fundamental Grundsätzliches. Hier hat jemand das Glück geschmeckt, in einer Identität mit Christus leben zu dürfen. Das ist es. Das ist mehr als ich habe einen Nothelfer oder ich kann mal Gott fragen. Da ist jemand in einer personalen Identität mit Jesus, so ganz neutestamentlich. Das sind genau diese Begrifflichkeiten, die wir dann in der paulinischen Sprache so lieben und gleichzeitig immer an die Grenze stoßen. Das heißt, ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Wir sagen, ja, wie? Ja, ich bin einer Personenidentität. Er hat mich in seine Gemeinschaft, in seine Person mit hineingenommen. Ich bin Glied an seinem Leib. Die ganze Sprache, die ist hier. Ich bin gar nicht mehr, oh Schreck für manche, ich bin gar nicht mehr außerhalb von ihm. Es gibt gar keine Möglichkeit mehr, ein Leben jenseits dieser Beziehung zu führen. Denn ich bin ja dein Knecht. Ich gehöre ins System. Und der Satz kann ein Horrorsatz sein. Ich bin dein Knecht. Wo bleibt denn dann ich? Meine freie Entfaltung, meine Entwicklung, mein kleines Ego. Und ich habe begriffen, das ist mein Glück. Ich bin dein Knecht. Ich gehöre dir. Zu dir, mein Gott. Zu deiner Gnade, deiner Wirksamkeit, zu allem, was dich ausmacht. Ich gehöre zu Christus. Ich gehöre Christus. Also gehört Christus meine Not. Also gehört Christus mein Weg. Ich hab's gut. Nein, ich hab's nicht leicht vielleicht. Ich hab's gut. Ist ja alles locker. Ganz bestimmt nicht. Es gibt eine ganze Reihe. Und von vielen weiß ich es ja gar nicht, die sagen würden, ich habe ein großes Paket, Andreas. Aber ich hab's gut. Denn ich weiß, ich gehöre Christus. Meine Not gehört Christus. Mein Weg gehört Christus. Ich hab den Glückssatz der Jesusleute. Und der Glückssatz der Jesusleute lautet, Herr Jesus Christus, ich bin dein Knecht. So fängt's an und so hört's auf und mehr braucht's nicht. Herr Jesus, ich bin dein Knecht. Ich gehöre dir, meine Not gehört dir, mein Weg gehört dir. Hier bin ich, dein Knecht. Komm, wir beten. Das ist ja viel mehr, als man denken könnte, Herr Jesus. Man kann nicht nur in Notzeiten vielleicht Glück haben, bei dir einen Termin zu kriegen. Man kann es nicht nur einmal in Ausnahmefällen probieren, ob es einen Gott gibt, der mich hört. Und das, was uns hier beschrieben wird, ist viel mehr, viel mehr. Wir gehören nicht mehr uns selbst, wir gehören dir. Du hast unser ganzes Leben in deinen Wirkungs-, Macht- und Verantwortungsbereich übernommen. Wir laufen unter deiner Person. Und wir danken dir für diese Erkenntnis. Und wir bitten, dass diese Erkenntnis nicht nur in unserem Kopf ist, sondern dass sie unser Herz erfüllt und uns zu unserem Glückssatz wird. Herr Jesus, ich bin ja dein Knecht. Und deswegen kommen wir auch in diesen Augenblick mit der Not zu dir. Denn alles, was uns betrifft, betrifft ja dich. Und all unsere Not ist deine Not. Und wir bitten dich, dass wir das erkennen, verstehen und dass wir in all den Nöten, die da sind, die sind da, das erleben, dass wir nicht außerhalb und nicht ohne dich und nicht gegen dich, sondern mit dir und in dir sind. Und dass du unsere ganze Glaubensnot, unsere Existenzanfechtung siehst und wahrnimmst und dass wir an diesem Morgen zu dir kommen können mit einer großen Selbstverständlichkeit und dich anrufen in unserer Not, die deine ist. Und dann brauchen wir einen Weg. Wir brauchen nicht unseren Weg. Wir wollen gar nicht unseren Weg. Wir wollen deinen Weg. Wir gehen keine Privatwege mehr. Wir gehen Wege, die du mit uns gehen willst. Und jetzt bahn du uns den Weg und nimm die Feinde weg und hol uns aus dem Dunkel heraus und zeig uns den Saumpfad oder die Spur oder was auch immer dran ist, dass wir als deine Knechte unseren Weg gehen können. Danke für diesen Glückssatz, danke für diesen Lebenssatz, danke, dass der heute und morgen übermorgen gilt. Ich bin dein Knecht, denn du bist mein Gott. Das ist mein Leben. Und meine Not gehört dir und mein Weg kommt von dir und ist deiner. Danke sei dir dafür. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.